die Landwirte sagen, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Und das ist das, was wir im Moment erleben. Wir ziehen an der Landwirtschaft an zwei unterschiedlichen Strängen. Auf der einen Seite wollen wir, dass die hochproduktiv sind. Also dahin ziehen wir die im Prinzip, ja, durch auch staatliche Beratung sehr lange, durch die Ausbildung. Da treiben wir die quasi in eine Effizienz hinein. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich die Kehrseite und die Probleme, die dadurch entstehen. Und die versuchen wir dann quasi auch durch staatliche Regulierung in den Griff zu bekommen.
Tofu im Speckmantel.
Schön, dass du zuhörst. Ich bin Bernhard Senkmüller und in diesem Podcast wollen wir uns Gedanken machen über unsere Lebensmittel. Woher kommen sie? Wer sind die Menschen hinter den sogenannten Erzeugern? Und wie werden die Lebensmittel verarbeitet? Dieses Mal zu Gast ist Lioba Degenfelder. Ich habe auf einer Wiese in Passau-Hals mit ihr über Landwirtschaft, Naturschutz und die Macht der Kommunikation gesprochen. Weiterführende Links zu ihrer Person findest du in den Shownotes, gleich hier im Player. Danke fürs Zuhören und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das hilft uns weiter. Danke.
Lioba, es freut mich sehr, dass du heute da bist, als erster Podcast-Gast beim Format Tofu im Speckmantel. Du hast mich vorhin gerade gefragt, wie ich auf den Titel gekommen bin. Und das kommt von daher, das ist der Essen gewordene Wunsch. Menschen, die gern Fleisch essen, ein bisschen an die Vorzüge von einem pflanzlichen Eiweiß heranzuführen, ein bisschen mit einem Augenzwinkern, ohne einer zu sagen, ich darf sogar Fleisch mehr essen, aber ein bisschen die Angst zu nehmen vom Tofu. Und wenn man es in Speck einwickelt, dann genau, dann schmeckt sie vielleicht doch irgendwie. Gell?
Ich habe übrigens die Genuss schon gehabt, dass ich es mal probieren habe dürfen. Ich fand's, also ich finde es die Idee genial und ich finde auch das Gericht genial. Also ich würde jedem empfehlen.
Ja, gefällt mir sehr. Also genau, das ist ja das Nächste, dass viele Leute diesen Vorbehalt haben, dass ja der Tofu schlecht ist, weil aus Südamerika kommend und genau, und die Wahrheit hinter der bayerischen Sau oder hinter dem bayerischen Gickerl ist ja oft auch, dass der um einiges mehr Soja frisst, als so ein Tofu-Mensch überhaupt verdienen kann. Und der kommt tatsächlich dann aus Brasilien.
Genau.
Und deshalb...
Die Welt ist komplex.
Die Welt ist komplex und mir ist ein Anliegen, da mal ein bisschen Klarheit einzubringen. Und ich möchte mit dem Podcast die Möglichkeit bieten, interessierte Menschen durch eine Vielzahl an Perspektiven dieses Puzzle ein wenig zu veranschaulichen und diese ganzen verschiedenen Layers, die es da gibt, sichtbar zu machen und dass man halt so gut wie es geht, also ein komplettes Bild bekommt. Meine Eingangsfrage an die war halt, weil wir uns mir getroffen haben in Niederaltaich damals und du hast mir was erzählt über Ökosystemdienstleistungen. Und dann habe ich mir gedacht, ein herrlich sperriges Wort für eigentlich schöne Sachen. Jetzt darf mich interessieren, weil ich dann auch irgendwie so gemerkt habe, du stehst eigentlich gar nicht so auf das Wort. Was ist das schönere Wort?
Also Ökosystemdienstleistung, das ist quasi der Versuch zu beschreiben, was Natur uns schenkt. Und zwar auf einer sehr technischen Ebene. Also da geht es dann oft um Wasserrückhalt, um Bestäubungsleistung oder gesundes Wasser, gesunder Boden, Fruchtbarkeit und so weiter. Also das ist so, was man üblicherweise in diesen technischen Begriff packt. Und ich glaube, das ist so der aufgeklärte Versuch, Nutzen von Natur zu fassen. Und was ich nicht so gern an dem Begriff mag, ist, dass in der Regel vergessen wird, dass das, was Natur uns auch noch gibt, das fällt da hinten runter. Und zwar, also diese seelische Komponente, das, was wir vielleicht auch in der Alltag, weil du gesagt hast, da haben wir uns ja gesehen, also das hat ja einen christlichen Hintergrund, ja, da, also die Christen sprechen von Schöpfung, da schwingt es so ein bisschen mit. Aber es gibt einfach auch gute Philosophen, Andreas Weber ist zum Beispiel als ein Beispiel, der das wahnsinnig gut beschreibt, dass wir mit jeder Art, die verschwindet, eine Art verlieren, die Welt wahrzunehmen. Also wenn wir den Kibitz eben nimmer hören im Februar, da wo man eigentlich so Lust haben auf Frühling und wo wir eigentlich die Schnauzen vor allem vom Winter, und dann kommt dieser Kerl vom Winterquartier und der hat einfach, das ist ein total lustiger Vogel, der einen ganz lustigen Balzflug macht und also eine witzige Stimme hat. Und wenn man das einmal erlebt hat in seinem Leben, dann vergisst man das nimmer und dann, das erzeugt etwas in uns. Und das macht was mit uns als Menschen, ja, wenn wir diese bunte und ideenreiche Schöpfung um uns herum erleben dürfen. Und das ist meistens in dieser Ökosystemdienstleistung überhaupt nicht inbegriffen. Also das ist sowas, was unwissenschaftlich ist, was eher in die Psychologie gehört oder in die Esoterik, ja, da wird das so reingeschoben. Und deswegen gibt mir der Begriff, der ist natürlich wichtig und ich weiß auch, was er meint und was er will. Aber es ist natürlich nur ein Teil der Realität. Ein wichtiger Teil ist überhaupt nicht, also ist ja unbestritten. Wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen Forscher, die uns auch das beschreiben, was da passiert. Es ist absolut wichtig. Aber es gibt diesen anderen Aspekt auch noch und der fehlt mir in dieser Diskussion ganz oft.
Mhm. Jetzt weiß ich, dass du ziemlich ein Weidehaltungsfan bist. Mhm. Und ich denke mir auch so, wenn ich selber Fleisch esse, dann esse ich die am liebsten eins von der Wart. Und ich frage mich jetzt, schaffen wir das, dass wir komplett auf die Wart gehen? Oder anders gefragt, wie siehst du die Zukunft von Schweinehaltung und Hühnerhaltung und Haltung von Rindviechern, die nicht aussehen dürfen? Hat es Zukunft in deinen Augen? Brauchen wir billiges Fleisch für Menschen mit wenig Geld? Oder müssen wir irgendwann sagen, nein, das müssen wir aufhören und umwandeln?
Also ich glaube, ich da zwei Dinge vielleicht trennen bei meiner Antwort. Das eine ist quasi diese gesellschaftspolitische Frage, die du gestellt hast, die da drin hat, steckt. Also brauchen wir billiges Fleisch? Was da drin steckt, ist, sind Lebensmittelpreise eine Form, Sozialpolitik zu machen, weil das steckt ja da mit drin. Oder sagen wir, nee, Lebensmittel sollen eigentlich den Warenpreis kosten, das machen sie ja nicht. Ja. Wir zahlen das schon als Gesellschaft, aber halt nicht an der Ladentheke, sondern halt über Umwege, durch eine hochsubventionierte Branche, durch Umweltschäden, die wir ja auch mitfinanzieren, aber halt eben auf Umwegen. Also da kann man gut nachlesen in der Zukunftskommission Landwirtschaft, die da gute Zahlen beschreiben, die übrigens auch vom Bauernverband mit unterschrieben worden sind. Also sie sprechen von 90 Milliarden Euro Umweltkosten, die Landwirtschaft erzeugt im Moment. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben wir aber gleichzeitig noch ein Drittel des EU-Haushalts, das als Subventionen da reinfließt. Und wenn man sich dann überlegt, ja, ist es denn wirklich, also erzeugen wir wirklich billige Lebensmittel? Da kann man ein Fragezeichen drunter dahinter setzen, ob das wirklich so billig ist in der Gesamtheit. So, das ist die eine Frage. Also können wir nicht da gesellschaftspolitisch umlenken und sagen, lass uns doch erstmal gar nicht so viel Schäden erzeugen, dass wir die ausgleichen müssen und lass uns an der Ladentheke den wirklich ehrlichere Preise zahlen und ehrlichere Preise auch ausschreiben, damit das einfach entspricht es mehr der Realität. Dazu brauchen wir aber andere Sozialpolitik, weil du hast natürlich recht, sobald Lebensmittel teurer werden, wir sehen das ja, dann hast du sofort politische Erosionsphänomene. Also da passiert einfach gesellschaftlich total viel, wenn man da an der Schraube dreht. Und das andere, was da drin steckt, ist quasi Fleischkonsum, Weidehaltung. Was würde das bedeuten? Also ich bin immer Freund davon, quasi nicht zu sagen, ja, wir müssen jetzt alle auf die Weide, weil da kann ich sagen, das ist im Moment überhaupt nicht denkbar, nicht möglich. Die Frage ist eine hypothetische Frage. Aber was wir machen können, ist einfach mal kleine Schritte zu gehen und zu sagen, jetzt, da wo es geht, kann man doch mal anfangen und dann können wir Erfahrungen sammeln. Mhm. Und lass uns doch einmal Dinge ausprobieren, in den kleinen Schritten. Mhm. Und nicht immer sofort diese riesen ideologische Frage aufzumachen, wo wir uns zerfleischen und wo wir immer nur völlig verkorkste Diskurse erzeugen. Und ich mag einfach viel lieber, wenn wir an die Beispiele hingehen, da wo es gelingt, wo wir auch schon Beispiele haben, wo es super funktioniert oder wo auch was schief geht, ist ja völlig egal. Wo Leute einfach schon mal was ausprobiert haben und davon lernen und da sagen, ah, okay, das ist der Mehrwert, der da drin steckt. Mhm. Und ich glaube, so dass ich mir wünschen, dass wir vorangehen, weil Transformation ist nicht von 0 auf 100. Da gibt's keinen Schalter, den legt man einmal um und dann ist alles anders. Das ist Quatsch. Ja. Also wir müssen diese kleinen Schritte gehen und wir müssen da auch unterschiedliche Sichtweisen zulassen. Da gibt's nicht die eine Lösung, weil die Zukunft, die gibt's einfach nur nicht. Also jeder, der sagt, der weiß, wie das ausschaut, ist eigentlich ein Schmarrn, ja, weil da müssen wir ja alle erstmal hinkommen. Mhm.
Eher auf das Argument, wenn wir jetzt mehr in Richtung Umweltschutz gängen und die Bauern mehr Auflagen kriegen, dann hören die immer mehr auf und haben die schon so viel Saubauern aufgehört. Mhm. Und dann kriegen wir das billige Fleisch aus Spanien, wo es die Sau das nicht mehr brauchen, ins Meer schmeißen. Und oder aus China, wo es die Sau mit Frontladerschaufel lebendig in irgendwelche Gruben schmeißen, wenn die irgendeine Krankheit haben oder was weiß ich, oder wo es also ganz übel zugeht oder wo es die Schweine in Hochhäusern erhalten. Wir sind ja praktisch eh schon so weit vorn im globalen Vergleich. Mhm. Wie stehst du da dazu? Mhm.
Also ich glaube, man muss da immer ganz genau mal die Zahlen anschauen. Wo stehen wir denn da gerade? Wo sind wir denn da im Moment? Und da gibt es ja gute Zahlen, da gibt es gute Statistiken dazu. Also wo produzieren wir in welchen Bereichen mehr, als wir im Moment selber verbrauchen? Also wo gehen wir in den Export und wo sind wir angewiesen drauf, dass wir Waren importieren? Und es ist im Moment so, dass wir, also wenn man die EU-weiten Zahlen anschaut, dann sind wir also bei Obst und Gemüse unterversorgt. Das wird auch immer ein Stück weit so bleiben, weil wir werden die Schokolade und den Kaffee und die Orangen und die Bananen, die werden wir nicht in Bayern erzeugen. Also auch wenn der Klimawandel gut mittut, aber das dauert noch Zeit, bis es soweit ist. Also das heißt, da werden wir auch nach wie vor angewiesen sein drauf. Und in anderen Bereichen, wie Käse zum Beispiel, Milch, aber auch Fleisch, da sind wir immer noch im Export. Also da erzeugen wir mehr, als wir im Moment selber verbrauchen. Also das ist so das Ohrnehmer, ja, dass man sagt, wie wird da eigentlich argumentiert und dass man sich das genau anschaut. Und das andere ist natürlich, das stimmt, dass wahrscheinlich unsere Umweltstandards höher sind wie in China. Auf der anderen Seite muss man sich einfach mal auf den Globus und auf der Karte anschauen, wie klein Deutschland ist oder wie klein Bayern ist und wie groß China ist. Und dass natürlich unsere Ökosysteme tatsächlich ein Riesenproblem haben mit unserer Fleischproduktion. Das ist einfach nur Physik, da brauche ich keine Ideologie dazu, sondern ich kann einfach eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, wenn ich die Fläche nicht habe, um das Futtermittel anzubauen, und das haben wir eben nicht, wenn wir in einer Region Mastställe haben mit 10.000 Schweinen drin, dann gibt das diese Region nicht her. Also wir haben in diesen Regionen, wenn wir regional denken wollen, haben wir viel zu wenig Fläche, um das anzubauen. Das heißt, wir importieren das Futtermittel ja vielleicht sogar dann aus Übersee, was dann also der blödste aller Ideen ist. Und dann haben wir das Problem, das ist ja nicht nur so, dass die Schweine das vorne fressen, sondern das kommt hinten raus und dann haben wir das nächste Problem. Unser Ökosystem verkraftet es nicht, dass wir so viel Gülle im System haben. Und das ist im Moment das, was passiert, dass quasi Gesetzgebung versucht zu regulieren, was vorn eigentlich falsch läuft. Also das, was wir bei der Düngeverordnung zum Beispiel haben, da wo EU sagt, die EU sagt, es kommt ja aus der EU, dieser Druck, dass sie sagen, hey, ihr habt ein Nitratproblem im Grundwasser. Ja, warum haben wir denn das? Weil wir vorne Landwirte dazu gebracht haben, sich hoch zu verschulden und viel zu große Ställe zu bauen für die Flächen, die sie haben. Und jetzt kommt hinten, haben die das Problem, oh, wir haben eigentlich zu viel Gülle im System, zu viel Nitrat im System. Und dann versucht quasi Staat und Regulierung, versucht hinten das Problem in den Griff zu kriegen durch eine Regulierung. Und von dem sind natürlich die Landwirte völlig angepisst und sagen, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Und das ist das, was wir im Moment erleben. Wir ziehen an der Landwirtschaft an zwei unterschiedlichen Strängen. Auf der einen Seite wollen wir, dass die hochproduktiv sind. Also dahin ziehen wir die im Prinzip, ja, durch auch staatliche Beratung sehr lange, durch die Ausbildung. Da treiben wir die quasi in eine Effizienz hinein. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich die Kehrseite und die Probleme, die dadurch entstehen. Und die versuchen wir dann quasi auch durch staatliche Regulierung in den Griff zu bekommen. Und an der Stelle stehen wir gerade. Und da müssen wir halt irgendwie, da müssen wir uns, glaube ich, ehrlicher machen und sagen, ja, okay, warum haben wir denn das Nitratproblem? Ist es der einzelne Landwirt? Ja, also da versuchen wir dann wieder den einzelnen Landwirt in die Pflicht zu nehmen, oder haben wir vorher vielleicht doch schon in der Weichenstellung was falsch gemacht?
Mir kommt oft vor, dass die zwei Begriffe Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelsouveränität gern in einem Satz genannt werden und fast schon in einen Topf gern geworfen werden, ohne dass klar gemacht wird, dass das eigentlich zwei Begriffe sind, die sich manchmal ganz schön abbeißen können, wie zwei Viecher, die man in einem Stall zusammensperrt und wo jetzt erst einmal die Rangordnung ein bisschen klar gemacht werden muss. Mich würde interessieren, wie siehst du das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander? Und vielleicht darfst du sogar noch in einfacher Sprache zwei Begrifflichkeiten finden, die diesen Begriffen entsprechen.
Also ich bin ehrlich gesagt zunehmend gelangweilt von dieser Argumentation, weil ich auf x Podiumsdiskussionen war und x Diskussionen gehört habe, wo quasi genau dieses Argument gebracht wird dagegen, dass man einfach weniger Gas gibt in der Landwirtschaft. Sondern kommt immer das Argument, ja, aber wir ernähren euch doch und wir sorgen dafür, dass ihr keinen Hunger habt. Und das kommt, ich glaube, das trifft einfach quasi das Kleinhirn von uns, so diese Urangst zu verhungern. Und das war ja auch in der Menschheitsgeschichte lang tatsächlich eine berechtigte Angst. Aber also auch da, glaube ich, tut es gut, so einen Realitätscheck zu machen. Also wer Angst hat, dass wir in Mitteleuropa verhungern, dem empfehle ich mal einen Besuch im Freibad oder in der Sauna. Dann gehen wir nochmal drüber reden, ob wir wirklich ein Problem mit Unterernährung haben oder ob es das Gegenteil ist. Also wir haben die Hälfte der Bevölkerung ist zu dick, ein Viertel ist adipös. Also das ist das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist ja nicht, dass wir zu wenig zum Essen haben, ganz ehrlich. Also hier bei uns. Ist ja nicht ein zu wenig an Essensproblem, sondern ein zu viel an Essen und einfach schlechtes Essen. Das ist ja das eigentliche Problem und nicht zu wenig. Und deswegen bin ich wirklich gelangweilt von diesem Argument und von der Diskussion. Ja, wir können ja nicht weniger machen, weil dann verhungern wir. Das ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Also ich verstehe, woher das kommt. Also das ist auch so aus der Agrargeschichte entstanden. Also in der Nachkriegszeit hatten wir ja tatsächlich zu wenig zu essen. Also da gab es ja einen Hunger. Aber wir drei kennen den Hunger aus dem Märchenbuch. Aber wir haben doch das nie erlebt. Also die ganzen Generationen, die jetzt so nach unseren Großeltern gekommen sind. Aber daraus kommt es, ja. Und da gab es eben in den 50er Jahren, 50er gewesen sein, die sogenannten römischen Verträge. Mhm. Da haben sie quasi die europäischen Staaten in Rom getroffen und haben gesagt, wir wollen den Hunger in Europa abschaffen. Und haben diese Grundlagen für die europäische Agrarpolitik gelegt. Daher kam das. Es war aus dem hehren Ziel, wir wollen, dass in Europa nicht mehr gehungert wird. Und wir wollen das europäisch lösen. Und das ist eine tolle Idee gewesen und in dieser Zeit völlig legitim und angebracht. Aber wir hätten quasi in den 70ern irgendwann mal abbiegen müssen. Also wir haben das super hingekriegt mit der Effizienz, mit der Produktivität in der Landwirtschaft. Richtig, richtig gut. Es hat super geklappt. Und in den 70ern haben wir dann diese Überproduktion gehabt. Und dann hätten wir eigentlich sagen können, okay, wir haben dieses Ziel eigentlich super erreicht. Jetzt geht's um was anderes in der Landwirtschaft. Aber wir haben den Zug nicht vom Gleis genommen. Wir sind da immer weiter gelaufen. Und wir sehen es an dieser Argumentation, die ja bis heute besteht, dass immer noch mit diesem Mangel an Lebensmitteln argumentiert wird, den es de facto überhaupt nicht gibt. Im Gegenteil, gesellschaftlich ist Überernährung, das ist das Problem, aber doch nicht die Unterernährung bei uns. Mhm. Ist doch nicht das Problem. Also deswegen, wie gesagt, also mich langweilt es mittlerweile, weil es immer wie so eine reflexartige Argumentation rauskommt und das hat mit der Realität nichts zu tun.
Der rupft uns fast ins Mai sozusagen. Genau. Genau, also mir kommt auch vor, dass der Begriff nur so mitgenommen wird, weil er so gut klingt, die Lebensmittelsouveränität. Die packen wir jetzt mit rein, aber eigentlich wird unterm Strich nur die Sicherheit gemeint, die Lebensmittelsicherheit, die ja am besten 250% abdeckt und entsprechend sagt man das dann umgesetzt in die Körper. Aber eben da an dem Punkt, den du jetzt vorher beschrieben hast, hätte man also sagen können, okay, wir gehen mehr Richtung Lebensmittelsouveränität. Und jetzt, wie verstehst du diesen Begriff?
Also, ich glaube, also Ernährungssicherheit, da sind wir doch längst drüber. Also wir schmeißen ein Drittel der Lebensmittel weg in Europa. Ein Drittel, musst du dir mal vorstellen, ein Drittel der Lebensmittel wird weggeschmissen. Da kann man doch nicht davon reden, also so, was heißt das eigentlich, gell? Und Ernährungssouveränität ist, also das könnte ja auch was anderes bedeuten für jeden Einzelnen von uns. Also das könnte ja auch bedeuten, ich weiß, was ich esse. Und ich kenne die Qualität und den Wert von Lebensmitteln. Das sind ehrliche Lebensmittel. Also ehrlich im Sinn von, ich weiß, was drin ist. Ehrlich im Sinn von, die kosten das, was der eigentliche Preis ist, der wahre Preis. Und nicht was eigentlich vertuscht wird und versteckt wird. Also wir können ja auch darüber mal reden. Also über so eine Art von Souveränität. Wie ernähren wir uns in Bezug auf das, was wir essen.
Super. Also das ist, ich glaube jetzt, ich stelle die Frage öfters. Und zwar finde ich die griffigste und beste Beschreibung von diesem Begriff. Ja. Weil du musst ja irgendwie Phantasmen generieren, Kinder, wenn dir ein Begriff um die Ohren geschnalzt wird, der zuerst einmal irgendwie so abstrakt um die Ecke kommt, oder? Aber wenn ich sage, ich weiß, was ich esse, also der Paprika, der ist voll schön rot, grün, gelb. Auf der Packung steht Almeria. Das kenne ich jetzt nicht, aber der ist doch total schön, gesund, kostet 99 Cent. Den pfeifen wir jetzt ein und den gebe ich meine Kinder mit für die gesunde Pause. Genau, das ist unter Umständen am Ziel vorbei. Und wenn man dann sagen würde, man wüsste, was man isst, dann darf man vielleicht sagen, oh, Almeria. Das ist das, was man vom Weltall aus sieht, dieses zerfetzte Plastikmeer. Und wenn man reinzoomt, ist nur noch Elend, ganz viel Elend. Und das ist praktisch genau das Gegenteil von dem, was Menschenwürde eigentlich bedeutet und auch was ökologisches Bewusstsein bedeutet. Also das ist eigentlich sozusagen, die müssen alle drei rot sein im Sinne von einer roten Flagge oder so, gell? Ja.
Schaumesröte,
genau. Ja. Oder Blut, was da dran klebt. Und stattdessen kann man ja schauen, okay, was gibt's bei uns? Eigentlich tolle Äpfel zum Beispiel. Die denken wir oft mit diesen vermeintlich niederen Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse. Ja, aber das ist cool, naja. Wir lassen schon ganz schön viel auf dem Ackerling. Also dieses Drittel, von dem du geredet hast, da ist ja ganz, ganz viel gleich mit Mulchmaterial, weil es einfach nicht so schön ist. Da sind die Solavis wieder besser dran, weil es ja den Mitgliedern mehr zumuten. Aber wenn du Marktgemüse verkaufst, gell, dann musst du ganz schön viel einackern.
Oder auch schau dir mal, was in der Bäckerei übrig bleibt.
Genau, und dann gibt es die Streuobstwiesen, wo ein Hafer auf die Wiesen liegen bleibt, wo eigentlich die Äpfel noch gesünder sind wie sogenannte Bio-Äpfel, die ja unter Umständen ganz schön viel Kupfer abgekriegt haben und so, weil sie alle auf die gleichen Sorten sitzen und so. Und wo man, wenn man da ein bisschen mehr Feingefühl angegangen hat, durchaus mehr rausholen kann im Sinne der Lebensmittelsicherheit. Gell? Genau.
Und souverän ist ja auch, ich kann kochen. Es ist ja auch eine Souveränität von Ernährung. Weißt, ich glaube, dass total viele Leute einfach nicht kochen können. Also die wissen sie nicht safer so. Also vielleicht kochen ist, ja, also dass man in den Kühlschrank reinschaut und dann irgendwie eine Idee hat, was mache ich denn da aus dem, was jetzt da gerade ist. Es ist auch eine Art von souverän damit umgehen und der Freiheit zu haben, wie ich mich ernähren kann, dass ich weiß, was ist denn gut für mich, was tut mir gut. Ja, das gehört da alles auch mit dazu, zu dieser Thematik.
Ja, genau. Und da mache ich dann, glaube ich, die nächste Sendung drüber. wie man leicht kochen kann oder so. Weil das erlebe ich nämlich auch oft in der zweiten Generation. Ich mache ja viel Kochkurse der Kinder. Dass in der zweiten Generation schon immer gekocht wird. Und dass ich dann nach dem Kurs so eine kleine laute Frage kriege, ob ich das Rezept vom Erdäpfelkäs, ob ich dann das aufschreiben kann. Wo ich dann merke, okay, also wohlgemerkt von einem erwachsenen Menschen gestellt die Frage. Und wo man meinen hat, wenn man das Privileg eben genießt, das zu können, zu wissen, dann denkt man sich, ist jetzt nicht der Ernst oder das ist sehr klar. Nein, ist nicht klar, sondern ist ein Privileg. Und
auch Kultur. Weißt, das ist ein Privileg und auch eine Kultur. Wir haben vorher über Kultur gesprochen, die verloren gegangen ist, gehört für mich auch dazu. Weißt? Eine Kultur, der sich selber versorgen, eine Obstgartel zu haben, einen Gemüsegarten zu haben. Das ist ein Privileg und das ist aber auch eine Kultur, die wir verloren haben. Die suchen Menschen. Also das erlebe ich schon so, dass schon auch jetzt in meiner Generation oder in der die jünger sind wie ich, die suchen danach und die beschäftigen sich damit, aber halt auch bloß eine bestimmte Gruppierung. Ich glaube, vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren war das Standard. Ja, da war das nicht irgendwie ein Lebensstil, sondern das, also in der Generation meiner Oma haben alle Frauen, ja, die Männer nicht, muss ich dazu sagen, klammern wir aus, die haben alle kochen können. Die Männer übrigens keiner, also das muss man dazu sagen, ja, auch da war es das Privileg der Frauen oder die Pflicht oder wie man immer sagt. Aber klar erlebe ich auch so, dass einfach diese andere Art der Küche, dieses andere Kochen, hat was mit Zeit zu tun, mit muss schnell gehen, muss einfach sein. Ja, ich kenne das schon auch. Also ich kenne schon auch diese Seite von Kochen auch für Familie und Kinder, die dann, wenn sie dann selber essen, dann sie ernähren und sagen, oh Gott. Also diese Diskussionen habe ich schon alle haben.
Vielleicht als abschließende Frage. In der gewaltfreien Kommunikation, da wird gern geschaut, was ist im Gegenüber lebendig. Und dann wird versucht, da anzuknüpfen, da anzudocken. Und mich würde interessieren, wie du das sagst. Es gibt ja in der gesellschaftlichen Diskussion immer das Problem bei, sagen wir mal, in so einem Format wie Jetzt Redi oder Münchner Runde, wo sie so eine plakative, gepierste, grünhaarige Veganerin einladen und auf der anderen Seite ein Mann im Trachtenjanker und die werden sie dann gegenseitig niedermachen. Genau. Und also Begegnungsräume schaffen, glaube ich, ist auch so ein Zauberwort. Und da habe ich das Gefühl, dass man die Veganerin mit dem Bauern vielleicht nur besser zusammenbringt. Aber den härteren Brocken finde ich fast diese Bräsigkeit, die einem entgegenschlägt, wenn man jetzt Richtung konservative Politik schaut, die uns ja in Bayern schon ziemlich im Griff hat. Wo siehst du da Lebendigkeit, an die man vielleicht andocken könnte, um Brücken zu bauen und um Grundlagen zu schaffen für zukunftsfähige Landwirtschaft zum Beispiel?
Was ich erlebe in der konventionellen Landwirtschaft und auch in der Landwirtschaftsverwaltung, ich erlebe die ehrlich gesagt gar nicht so starr. Also klar, da gibt es Bereiche und Behörden, die sind natürlich, da, wenn es irgendwie in Kontakt kommt, so hast du das Gefühl, du fährst in der 30er-Zone. Nein, das ist, da muss sofort irgendwie abbremsen, weil es so langsam geht. Und klar, die gibt's. Aber es gibt auch in dieser Verwaltungsstruktur der Landwirtschaft gibt's auch super innovative Ansätze. Und was schon bewusst ist und was mehr und mehr bewusst wird und was ich schon erlebe, ist, dass ein Problembewusstsein entsteht. Also da gibt's schon Ansätze, wo die sagen, wir müssen da umsteuern. Mhm. Ja, also gibt's Ansätze, ich sage jetzt mal Beispiele von den Schwammlandschaften oder was die ländliche Entwicklung macht. Ich meine, die finanzieren ja auch mal Projekt Ackerwert. Mhm. Warum machen die das? Ich erlebe, dass die sich, was weiß ich, die LFL setzt sie auseinander mit Leguminosenanbau, probiert da was aus. Mhm. Bodengesundheit, das wird schon ein Thema, weil die Not groß ist. Also weil wir da wirklich auch den Druck aus der Realität haben. Das ist vielleicht so auch ein bisschen ein Lichtblick, weil wir in der Landwirtschaft eben diese Veränderung so unmittelbar erleben und da auch aus der Not heraus eine Veränderung initiiert wird. Ja, und nichtsdestotrotz ist natürlich das quasi das übliche politische Geschäft, sag jetzt mal, diese Gegensätze aufzustellen, und mir geht das genauso auf den Senkel wie dir, dass man quasi so Triggerwörter und Trigger Ernährungsgewohnheiten, die muss man bloß ansprechen, und dann weiß man, in welches Lager man gehört, in welches politische Lager man gehört. Also das ist ja, da wird dann überhaupt nicht mehr differenziert, sondern es reicht quasi in eine Leberkasse hinein zum Beißen auf Instagram, und dann weiß ich sofort, in was für einem politischen Lager man ist. Und das muss irgendwie aufhören, dass wir sagen, das ist so konnotiert, wie ich mich ernähre mit der politischen Haltung, in der ich bin. Weil da gibt's x Grauzonen. Es gibt, glaube ich, einen guten Fleischkonsum. Da sollte man aufhören, irgendwie in diese Radikalität zu gehen. Es funktioniert natürlich gut, weil das so unmittelbar ist. Also das ist so das Gefühl, dass Politik so nah an meinem Körper ist. Es war wie bei Corona mit der Impfung. Da hat man das Gefühl gehabt, Staat kommt mir so nah, es wirklich in mein ganz unmittelbaren Nahfeld und mischt sich ein. Und so ähnlich empfinde ich es beim Essen auch. Also wenn Politiker über Essen reden, dann ist es so, und über Verbote oder Gebote und so, dann hat man das Gefühl, da ist so, die wollen mir was wegnehmen, was ganz nah mit meinem Körper zu tun hat. Und darauf reagieren Menschen, glaube ich, extrem empfindlich. Und deswegen funktioniert es so gut, dass man quasi die Emotionen da so hochkocht. Mhm. Mit diesen Ernährungsgewohnheiten von Politikern, die dann ja da am Dönerstand sind oder eben, wie gesagt, die Leberkassemi mit Genuss, eben entweder Fleisch oder entweder nicht Fleisch. Ist natürlich auch eine totale Vereinfachung von Politik, weil es nur noch um Symbole geht, die man quasi anstoßt, damit die Anhängerschaft weiß, das ist einer von uns. Und deswegen finde ich den Tofu im Speckmantel so gut, weil das irritiert einfach. Das erlaubt quasi nicht mehr Stellung zu beziehen, sondern bricht es auf.
Schön. Das war dann ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Diora.
Danke, war sehr schön gleich zum Quatschen.
Danke fürs Zuhören. Das war unsere erste Folge mit Lioba Degenfelder. Weiterführende Links zu ihrer Person findest du in den Shownotes, gleich hier im Player. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das hilft uns echt weiter. Vielen Dank.